Hallo, grüß dich und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Abpodcast.
Hallo, grüß dich. Heute beschäftigen wir uns mit einem Thema, das an uns herangetragen wurde, und zwar mit dem Haarausfall. Genau. Beziehungsweise generell wir beschäftigen uns mit den Haaren.
Genau. Unsere Haare sind ja recht komplex eigentlich, wobei es im Aufbau oder in den Bestandteilen recht eintönig ist. Es besteht zu 80-90% aus Kreatin, ein bisschen Wasser und ein paar Fette. Also eigentlich recht unkompliziert.
Eigentlich klingt es unkompliziert und die Krallen von unseren Haustieren sind gleich aufgebaut, wenn es wen interessiert.
Haben wir in der Recherche gelesen, genau. Ja, aber wie wachsen denn unsere Haare? Wie sind die Wachstumszyklen?
Also die Haare haben eine relativ lange Wachstumsphase. Sie dauert so 2 bis 6 Jahre. Dann gibt es eine kurze Übergangsphase, die so 3 Wochen dauert. Und dann hören sie auf zu wachsen. Das ist dann diese Ruhephase oder Telogenphase. Die dauert 2 bis 3 Monate. Und dann fallen sie einfach aus. Und dann beginnt dieser Zyklus von vorne. Das heißt, in diesem Follikel, in dieser Haarwurzel, wird dann wieder ein neues Haar gebildet. Es sind pro Tag ungefähr 50 bis 100 Haare, die einfach ausfallen. Das ist völlig normal, das hat jeder Mensch gleich. Und das sind da die Haare, die man in der Bürste findet.
Die mit dem abgelaufenen Zyklus.
Die Haare haben ein Ablaufdatum.
Ja, genau, sozusagen. Wenn das überschritten ist, dann fallen sie aus und das ist immer normal.
Das ist normal.
Was sind denn jetzt die häufigsten Ursachen vom Haarausfall, Cornelia?
Der häufigste, und den wir wirklich alle kennen, der häufigste Haarausfall ist der vom männlichen Typ. Und manchmal sind aber trotzdem auch Frauen davon betroffen. Das ist der diese androgenetische Alopezie, heißt es. Und es ist vererbt, also hat eine genetische Komponente. Meist wird es mütterlicherseits vererbt. Haben wir auch in den Recherchen herausgefunden.
Genau, war sehr interessant, obwohl meistens die Väter und die Söhne gleich ausschauen, aber es liegt eben anscheinend an der mütterlichen Seite.
Es ist eine Unverträglichkeit der Haarwurzel auf Dihydrotestosteron. Das ist ein normales Abbauprodukt von Testosteron und manche sind da empfindlicher dagegen und da sterben einfach diese Follikel ab. Da kann man dann auch nichts mehr machen, also man kann dann das nicht wiederbeleben. Wenn die Haarwurzel einmal abgestorben ist, dann ist es abgestorben. Dann wächst dort nichts mehr.
Aber kann ich was machen im Körper, dass die Haarzelle auf das nicht so reagiert?
Man kann das unterstützen. Das erklären wir dann nachher bei den Lösungen. Jetzt sind wir ja noch bei den Problemen.
Genau.
Andere häufige Ursachen ist zum Beispiel die Alopecia areata, den kreisrunden Haarausfall. Das ist wirklich eine systemische Erkrankung. Hat oft auch Stress als Ursache. Es gibt Medikamente, die Haarausfall bewirken. Jeder kennt das, glaube ich, von den Chemotherapien. Einfach die Haarzelle ist das, was am schnellsten wächst und am meisten
Ansichtsfläche bietet vielleicht, oder?
Und sich neu regeneriert, so wie die Schleimhäute im Mund zum Beispiel und auch die Haare. Und das ist dann das Erste, was mit so Chemotherapien einfach angegriffen wird. Das ist aber reversibel und manche sagen nach einer Chemo, wenn dann die Haare wieder wachsen, so dichte Haare habe ich noch nie gehabt. Einfach weil alle Haare gleichzeitig wieder in diese Wachstumsphase kommen. Aber auch andere körperliche Belastungen, hohes Fieber, Operationen, schwere Krankheiten, wenn man sehr schnell abnimmt und da ein bisschen vergisst, dass man trotzdem Nährstoffe und Mikronährstoffe braucht. Oder auch in der Schwangerschaft.
Das ist so der Klassiker, Schwangerschaftsstillzeit.
Ja, die Haarwurzeln reagieren extrem sensibel auf Hormonschwankungen. Also das ist normal, Wechseljahre, Schwangerschaft, weil diese Hormonschwankungen mag die Haarwurzel nicht.
Und die Frau mag es auch nicht.
Es gibt Haarausfall, der von Verletzungen der Haarfollikeln herrührt. Das ist zum Beispiel, wenn man den Pferdeschwanz zu straff immer bindet. Und immer ein Zug ist auf den Haaren. Und es gibt da eine Erkrankung, die Trichotillomanie.
Ja, was ist denn das?
Ich weiß nicht, ob ihr es schon mal gesehen habt. Manche Kinder dran immer so bei den Haaren und reißen sie da manchmal absichtlich immer ein paar aus. Es fällt Eltern oft gar nicht auf und sie gehen zum Arzt und sagen, mein Kind hat einen Haarausfall, es muss irgendeine medizinische Ursache haben. Dabei sind das einfach diese Angewohnheiten, dieses Haardrehen, was immer wieder eine Belastung ist für die Haarfollikel und die Kinder reißen sich die Haare einfach aus. Es gibt dann noch Verbrennung ist ein Thema, was die Haarfollikel reizt.
Ja, schon auch oft psychische Probleme, oder?
Psychische Probleme.
Wirklich auch wie im Stress verbunden, Schlafmangel, diese Sachen sind schon auch oft
belastend, ja.
Belastend also, und
die Haare sind eigentlich sehr empfindlich.
Also ich sage ja auch oft gern, gefühlt so, wenn der Körper was braucht und er kriegt es nicht. Ja, was lässt er am ersten aus, ist Haar. Erstens braucht er es nicht so dringend. Und ja, man kennt da schon sehr viel. Und die Haar, ich finde auch die Haarstruktur ist nicht immer gleich. Man kennt es auch irgendwie, wenn es einem vielleicht nicht gut geht oder man gestresst ist, auch wie das Haar ausschaut. Sieht man oft
ja,
schon.
Ja, es glänzt dann nicht, oder?
Ja, ja. Genau.
Aufpassen muss man wirklich bei diesem kreisrunden Haarausfall oder wenn Haare ausgingen an Körperstellen, wo es normal nicht ausgingen, also bei den Augenbrauen zum Beispiel, da muss man dann unbedingt schon zum Arzt schauen und die Ursache ergründen. Es gibt gerade für den kreisrunden Haarausfall und für so entzündliche Erkrankungen, die einen Haarausfall bewirken, jetzt schon moderne Medikamente, auch für den Lupus zum Beispiel. Ich glaube, dass das in dem Podcast jetzt zu weit führt, zu erklären, wie die Medikamente genau wirken, aber es gibt was. Und da solche Sachen besprecht's bitte mit dem Arzt.
Und immer je früher, desto besser.
Genau.
Nicht schreien, sondern einfach fragen.
Aber man kann natürlich auch bei einfachen Beschwerden selber was unternehmen.
Genau.
Was empfiehlst denn du so für die Ernährung der Haare? Und was kann man denn an Nahrungsergänzungen unterstützend nehmen? Gerade wenn man auch merkt, die Haare sind nicht mehr so von der Struktur her so ideal. Oder Schwangerschaft, Stillzeit. Wie kann man denn das unterstützen mit Nährstoffen, dass es einfach keinen Mangel gibt?
Das Wichtigste oder das Hauptbestandteil vom Haar, das Kreatin, dass man das einfach zuführt. Ich bin einfach, es tut mir wirklich leid, wieder bei meinen B-Vitamine, aber die sind für den Energiestoffwechsel einfach wichtig und das braucht auch eben das Follikel einfach auch, damit das wirklich optimal versorgt ist. Zink ist ganz wichtig. Selen kann man auch gut dazu nehmen, weil das die Schilddrüsenfunktion einfach gut unterstützt.
Ja, die Schilddrüsenhormone haben auch wirklich oft einen Einfluss auf den Haarwachstum.
Ja.
Auf das Haarwachstum.
Genau. Habe ich noch gar nicht gesagt, das Biotin. Wird gern das H-Vitamin genannt, eben deswegen, weil auch das Biotin für die Kreatinbildung auch so wichtig ist.
Und da merkt man dann auch wirklich, die Haare fallen weniger aus und auch hat auch einen positiven Effekt auf die Fingernägel zum Beispiel.
Ja, das sieht man auch relativ schnell.
Die sind nicht mehr so brüchig und
sind ja
eigentlich auch wie Krallen, gell?
Sind ja. Wir wieder am Anfang. Genau, also das waren dann so eigentlich einmal die Klassiker, die man aus Nahrungsergänzung gut zuführen kann. Wirklich auch in der Stillzeit ist ja generell empfohlen, die Nährstoffe zu supplementieren oder einfach halt, dass man es dazu nimmt, weil dann ja das Kind die Nährstoffe raubt sozusagen.
Da habe ich neulich eine Schwangere gehabt, die hat das Problem gehabt, es sind ihr die Haare ausgefallen und dann, sie kommt nach der Entbindung und kommt und sagt, schauen Sie sich das Kind an, ja. Das hat jetzt meine Haare
so viel Haar. Ja, genau. Aber es ist eben tatsächlich so, dass das natürlich der Embryo braucht und uns fällt es dann. Und in die meisten Schwangerschaftspräparate, sage ich jetzt einmal, sind eh die Sachen auch drinnen, in der Stillzeit, trotzdem einfach auch wieder dazu nehmen. Dann kann man da schon mal viel vorbeugen.
Man braucht einfach da mehr, ja.
Und weil die Hormone sowieso außer Rand und Band sind, finde ich.
Was mir jetzt einfällt, der Hauptunterschied zwischen Männern und Frauen ist oft die Lokalisierung des androgenetischen bedingten Haarausfalls. Die Männer neigen dazu, dass sie so mit Geheimratsecken beginnen. Und bei den Frauen ist der Haarausfall eher am Scheitel. Da wird es einfach dünner, das Haar. Und meistens fällt es dann deswegen nicht so auf bei den Frauen. Was können denn jetzt speziell Männer machen? Da gibt es ja Medikamente. Es ist ja lustig, wie die Entwicklung oft dieser Medikamente passiert. Es hat ein Blutdruckmedikament gegeben, das Minoxidil, und die Leute haben das angewandt und auf einmal sind sie draufgekommen, ich habe einfach einen übermäßigen Haarwuchs. jetzt meistens nicht unbedingt an den Stellen, wo ich es will, aber...
wie wirkt denn das Minoxidil dann auf der Kopfhaut, wenn man es nicht einnimmt? Also wie wirkt es?
Das Minoxidil bewirkt einfach eine bessere Durchblutung und dadurch eine bessere Nährstoffversorgung der Haarwurzel. Und das wirkt wirklich sensationell. Man muss das halt zweimal täglich auftragen. Es ist halt ein bisschen Aufwand, aber es hilft.
Das heißt aber auch, man muss das lang anwenden, oder? Also es hört sich für mich jetzt nicht so an, das macht man 3 bis 6 Monate und dann juhu, es ist Ruhe.
Sondern? Nein, das ist leider der Riesennachteil. Sobald man das absetzt, fallen die Haare einfach wieder aus. Also das wirkt nur, solange man es anwendet.
Und spricht was dagegen, dass ich das bis zum Ende meiner Tage auftrage?
Wenn man es in der richtigen Dosierung anwendet, spricht nichts dagegen. Es ist da allerdings so, dass das viel hilft nicht immer viel, sagen wir mal so. Also man muss bei der Dosierung, bei der richtigen Dosierung bleiben, weil wenn man es ganz zu stark und intensiv anwendet, kann das wirklich dann systemische Nebenwirkungen haben. Also gerade aufs Herz, da muss man ein bisschen aufpassen. Aber in den normalen Dosierungen, zweimal täglich.
Kein Problem.
Kein Problem.
Und wenn's mich freut, ja, dann kann ich das mein Lebtag lang machen.
Genau, aber wenn man es wieder absetzt, dann hat man, ist man wieder dort, wo man angefangen hat.
Es fällt mir jetzt gerade einfach ein, was wir vielleicht auch noch nicht gesagt haben, dass man beim Thema Haarausfall, Haarprobleme geduldig sein muss. Das ist leider was, 2 bis 3 Monate, egal was man macht.
Dass man wirklich einen Effekt sieht, muss man machen. Ja.
Muss man machen, da muss man konsequent sein. Und da darf man das nicht abreißen lassen nach einem Monat, weil man sagt, das hilft sowieso nichts.
Drei Monate.
Minimum. Aber genau, da muss man hartnäckig sein.
Es gibt nur ein Medikament, das auch verschreibungspflichtig ist. Das ist das Finasterid. Das ist eigentlich ein Medikament, das ältere Männer für die Prostata einnehmen. Und das hat auch als Nebenwirkung diesen Haarwuchs. Ist auch zugelassen für jüngere Männer, die eben dieses Problem mit dem Haarausfall haben, wird aber als Lifestyle-Produkt nicht von der Krankenkasse übernommen. Das heißt, man muss das selber zahlen. Finasterid wirkt super, nachweislich. Die Haare wachsen, wenn das eben so ein androgenetisch bedingter Haarausfall ist. Hat aber auch Nebenwirkungen, kann zu Libidoverlust führen, zu Erektionsstörungen. Und es gibt auch Nebenwirkungen, wenn man es sehr langfristig anwendet. Auch wenn man es absetzt, gibt es so einen Finasterid-Rebound-Effekt. Also man schläft dann schlechter. Okay. Muss man sich vielleicht ein bisschen informieren, bevor man es einnimmt und unbedingt mit dem Arzt besprechen. Aber es ist eine Möglichkeit, mit einer Tablette da was zu bewirken.
Da muss man dann schauen, wie hoch ist wirklich der Leidensdruck und halte die Nebenwirkungen aus.
Genau. Die möglichen Nebenwirkungen, es hat ja
die
nicht
möglichen,
jeder.
Ja, ja, das stimmt auch wieder. Genau.
Ja, ich glaube, kreisrunder Haarausfall haben wir schon besprochen. Da genau. Ist wirklich, das gehört unbedingt ärztlich abgeklärt. Das kann nicht nur klein und kreisrund beschränkt bleiben, sondern das kann dann wirklich auch die ganze Kopfhaut betreffen und ist wirklich eine systemische, entzündliche Erkrankung. Eine Autoimmunreaktion. Ja, was man, weil ich gerade so ein Foto sehe von einer Glatze, was gerade jetzt, wenn wieder die Sonne scheint, extrem wichtig ist, die Kopfhaut ist sehr empfindlich. Sonnenschutz nicht vergessen.
Ganz wirklich wichtig.
Die kahlen Stellen unbedingt einschmieren, einen Hut tragen, weil wir sehen es öfters bei älteren Männern, die Haut hält das nicht aus.
Das kommt wirklich viel vor, ja. Eine weitere häufige Ursache eigentlich haben wir noch nicht genannt, das ist der Eisenmangel.
Genau.
Das kann auch sein. Wenn man da...
Vielleicht haben wir einen Eisenstatus auch bestimmen lassen, obwohl wenn man jetzt wirklich im Blut schon den Eisenmangel sieht, dann ist es schon wirklich ganz, ganz arg. Aber Eisen gehört trotzdem immer kontrolliert. Man kann Eisen auch überdosieren.
Haarausfall ist auch wirklich häufige Mangelerscheinung an Eisen.
Ja, ich hoffe, wir haben das Thema Haare ausführlich besprochen. Wir freuen uns auf den nächsten Podcast. Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns übers Teilen. Ihr findet uns auf allen gängigen Plattformen. Und wir sind jetzt wirklich langsam dankbar über euren Input, ja, über neue Themen. Viel Spaß beim Hören. Tschüss.
Danke fürs Zuhören. Baba, bis zum nächsten Mal.
Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.